Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, nämlich die liebe Frau Tanja Kinkel. Hallo Frau Kinkel, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Hallo Herr Gedick.
Die Frau Kinkel ist euch vermutlich schon gut bekannt, denn sie ist unter anderem Bestseller-Autorin, hat inzwischen eine Vielzahl von Büchern und Romanen publiziert, die sich vor allem im historischen Genre verorten lassen und eine weite Bandbreite von Epochen letztlich abdecken. Wir sind froh, dass wir Frau Tanja Kinkel gewinnen konnten, auch an unserer großen Landesausstellung mitzuwirken, denn neben dem ganzen geballten Wissen, was wir da im Rahmen dieses Projektes aufbereitet haben und auch vermitteln wollen, ist eben auch ein Teil dieser Vermittlung, euch da draußen ganz verschiedene und individuelle Zugänge zu der Geschichte des Klosters Reichenau zu bieten. Und dabei hat uns Frau Tanja Kinkel unterstützt. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben bzw. herausgegeben, Reichenau, die Insel der Geheimnisse. Das ist ein Kurzgeschichtenband, in dem verschiedene Autorinnen mitgewirkt haben. Viele von denen kennt ihr vermutlich auch schon ganz gut. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Buch in signierter Form auch zu gewinnen. Für mehr Informationen zu unserem Gewinnspiel bleibt einfach dran. Die entsprechenden Informationen kommen oder folgen am Ende dieser Podcast-Folge. Doch zunächst wird uns Frau Tanja Kinkel einen Auszug aus einer ihrer Geschichten im Rahmen dieses Podcasts vortragen. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf.
Das Buch besteht aus 10 Kurzgeschichten von 8 verschiedenen Autorinnen. Ich werde aus der Kurzgeschichte Confiteor vorlesen, die ich selbst geschrieben habe. Hauptfigur ist Hatto, der als Abt der Reichenau angefangen hat und in dieser Funktion Hatto der Dritte war, aber verwirrenderweise als Erzbischof von Mainz, der er später wurde, Hatto der Erste, und er wurde sogar schließlich Regent des Ostfränkischen Reiches. Er kehrt 909 im Winter noch einmal auf die Reichenau zurück und diese Rückkehr beschreibt die Szene, die ich jetzt vorlese. In früheren Jahren hatte Hatto die Besuche in seiner ersten Abtei immer in einer warmen Jahreszeit stattfinden lassen, nicht nur der bequemeren Reisemöglichkeiten wegen, sondern auch, weil der Duft all der Apfelbäume im Frühling schon von weitem die Nase streichelte und der frühe Herbst mit seinen Trauben den Gaumen ergötzte. Er war kein Schlemmer, doch als er Bischof wurde, hatte er sich von den strengen Ordensregeln entbunden, schon allein deswegen, weil er sonst nie seine gewaltige Arbeitslast hätte bewältigen können. Bei diesem Besuch jedoch sah er die Insula Felix, die glückliche Insel, in der Dämmerung eines kalten Wintertags wieder. Nur von den Fackeln der Mönche, denen der vorauseilende Dienstmann Hattos Ankunft gemeldet hatte, wurde sie erleuchtet. Kaum eines der Gesichter, die sich im Licht der Flammen aus der Dunkelheit herausschälten, kam ihm bekannt vor, was Hatto verstörte. Schließlich war er hier immer noch Abt. Gewiss, seine späteren Pflichten hatten dafür gesorgt, dass er die unmittelbare Leitung der Abtei an Stellvertreter hatte übertragen müssen, doch er hatte sich eingeredet, auch aus der Ferne ein guter Abt zu sein. Hatte nicht er dafür gesorgt, dass Kaiser, König und Papst der Abtei weiter die freie Abtswahl zugestanden, statt, wie bei den meisten anderen Abteien üblich, die Äbte zu ernennen? Hatte er nicht wichtige Reliquien auf die Insel geschafft, was dafür sorgte, dass viele Pilger und dadurch auch Geld zu der Abtei kamen, um vor ihren Schreinen zu beten? Das wunderschöne Sakramentarium, das für ihn auf seiner Insel geschrieben worden war, mit den exquisiten Lettern und Illuminationen, solche Schönheit konnte nur geschaffen werden, wo Zeit, Mittel und Bildung vorhanden waren, und für all das hatte Hatto gesorgt. Nur die Mönche, die ihm ehrfürchtig entgegenstarrten, waren jung und ihm fremd. Er hätte kaum einen von ihnen beim Namen nennen können. Ein Abt sollte aber der Vater seiner Mönche sein. Davon entband auch kein Bistum. Die Mönche baten um seinen Segen, den Hatto gewährte. Als Regent hatte er Übung darin, mit Dutzenden von Menschen so zu sprechen, als wüsste er, wer sie waren, aber er hätte nicht geglaubt, dies einmal in seiner Heimat nötig zu haben. Zu seiner Erleichterung tauchte endlich eine vertraute Gestalt aus seiner Jugend auf, Frutolf, der Bruder Kantor. Als Frutolf vor ihm niederknien wollte, schloss Hatto ihn in seine Arme. Frutolf und er waren niemals beste Freunde gewesen, dazu waren sie zu verschieden. Frutolf hatte nie vom Leben mehr gewollt, als Gott in seinen Liedern zu preisen, und hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, bei jeder Wahl nicht für Hatto als Abt gestimmt zu haben, da er Hatto für zu weltlich gesinnt hielt. Aber er war ihm vertraut und Teil des Anfangs, der Hatto zu dem Mann gemacht hatte, der er geworden war. Genauso einen Menschen wie ihn brauchte Hatto jetzt. Sie saßen schließlich beisammen in der Pfalz, wo einst Kaiser Karl und die Kaiserin Richardis bei ihren zahlreichen Besuchen gewohnt hatten. Hatto bemerkte beifällig, dass frisches Stroh auf dem Boden ausgestreut worden war. Sogar heißer Wirtswein hatte man ihnen bereitet, genau das Richtige nach der langen Reise in der Januarkälte.
»Dominus«, sagte Frutolf,
»Vater Abt,
die Abtei hat ein Geschenk für dich. Eine neue Abschrift der Visio Vettini unseres Walafrid Strabo ist fertig geworden.«
»Ein sehr sinniges Geschenk«, entgegnete Hatto trocken. Die Visio Vettini begann mit der Schilderung von Geistlichen in der Hölle, die wegen reich gedeckter Tafeln und Macht auf die Reichtümer von Geist und Seele verzichtet hatten. Da aber Walafrid Strabo noch ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod der größte Dichter war, den das Kloster je hervorgebracht hatte, hätte niemand dem Auftraggeber Respektlosigkeit vorwerfen können.
»War das dein Einfall?«
Frutolfs Mundwinkel zuckten. Er trug die Kutte, wie sie der heilige Benedikt vorgeschrieben hatte, und Holzschuhe, der Winterkälte zum Trotz. Hatto war sich seiner warmen Stiefel nur zu bewusst, doch es gab wichtigere Dinge, wegen der er Schuldgefühle hätte haben können.
»Bist du gekommen, um die neue Kirche in Oberzell einzuweihen, Vater Abt?« fragte Frutolf, ohne auf Hattos Bemerkung einzugehen.
»Sie ist noch nicht so weit. Aber selbst der Rohebau wird bereits von Pilgern besucht, die vor dem Haupt des heiligen Georgs beten wollen.«
»Ein Stück des Hauptes«, verbesserte Hatto.
»Das gesamte Haupt hat mir seine Heiligkeit der Papst seinerzeit nicht überlassen.«
»Es sieht dir nicht ähnlich, dich mit Halbheiten zufrieden zu geben, Dominus«,
entgegnete Frutolf, und Hatto schloss die Augen. Ja, Frutolf war immer noch so scharfzüngig, wie die Intonation seiner Lieder süß war.
»Wir werden alle älter, Bruder Frutolf. Ich nicht weniger als du. Mit dem Alter wird man milder.«
»Verzeih, wenn es mir schwerfällt, dich als alten Mann zu sehen, Vater Ab. Oder als milde. Es ist noch keine 3 Jahre her. Da zogst du für den König zu Felde, hast sein Heer gegen den Babenberger befehligt und ihn besiegt. Das erzählt man sich wenigstens. Stimmt das etwa nicht?«
»Damals war der König keine 12 Jahre alt und zu jung, um sein Heer selbst zu befehligen«, gab Hatto zurück. »Wer hätte es denn sonst tun sollen? Und es war nötig. Die Babenberger haben doch den Reichsfrieden gebrochen. Adalbert von Babenberg war nichts als ein brandschatzender Rebell.«
»So hätte Kaiser Karl einst auch über seinen Neffen Arnulf sprechen können«, kommentierte Frutolf gelassen.
»Erfolgreiche Rebellen gibt es nicht, Bruder. Es gibt Sieger, die sich durch Gottes Hilfe durchgesetzt haben, weil ihre Sache von Anfang an die rechte war, und es gibt gescheiterte Rebellen«, sagte Hatto und öffnete die Augen wieder, denn einer der Laienbrüder betrat das Gemach, um dem Abt und dem Bruder Kantor mehr heißen Wirtswein zu bringen. Als er verschwunden war, nahm Hatto den Becher in die Hände und spürte die wohlige Wärme in seine Knochen steigen, noch ehe er ihn zum Mund führte. Frutolf dagegen ließ seinen Becher stehen.
»Sei nicht so unerträglich tugendhaft«,
sagte Hatto verärgert. Die selbstgefälligen Pharisäer liebt unser Herr nämlich auch nicht. Da sind ihm die tapferen Sünder lieber. So gut sind meine Kenntnisse der Heiligen Schrift immer noch, dass ich mich an die Hochzeit von Kapharnaum erinnere, wo er selbst Wasser in Wein wandelte, damit weitergefeiert werden konnte. Also trink. Erneut zuckten Frutolfs Mundwinkel, und diesmal wurde ein Lächeln daraus. Er nahm den Becher auf und nippte daran. Dann fragte er leise, »Warum bist du hier, Hatto, mitten im Winter? Hast du ihn endlich zu Neige getrunken, den Becher der Macht?« Hatto verwies ihm den Gebrauch seines Namens ohne den respektvollen Titel nicht. Schon, dass ihn Frutolf vorher Abt statt Bischof genannt hatte, war ein deutliches Zeichen gewesen. »Mein junger Schreiber meint, das Ende aller Zeiten sei nahe«, erwiderte er und trank. »Vielleicht will ich es dort verbringen, wo mein Leben in Christo seinen Anfang nahm.« Frutolf schnaubte verächtlich. »Unsinn! Wenn du wirklich glaubtest, dass uns das jüngste Gericht bald ereilt, dann würdest du vorher noch versuchen, ob du den Antichristen nicht doch besiegen oder zumindest mit ihm verhandeln könntest, um eine Verzögerung zu erreichen.«
»Bruder Frutolf, ich weiß nie, ob deine Meinung von mir zu hoch oder zu niedrig ist.«
»Warum sollte dich das kümmern?« fragte Frutolf. »Bin ich doch kein Fürst der Welt oder der Kirche und auch kein Heiliger, der für dich Wunder wirken könnte.«
»Du könntest mir die Beichte abnehmen«, sagte Hatto mit einem jähen Entschluss.
Frutolf stand auf.
»Nicht hier und nicht jetzt. Wenn du das wirklich willst, Vater Abt, Herr Bischof, Regent des Ostfränkischen Reiches, dann nicht aus einer Laune heraus, weil du eine lange Reise hinter dir hast und der Wein dich rührselig macht.«
Er verbeugte sich und wartete Hattos Erlaubnis nicht ab, ehe er den Raum verließ. Hatto starrte in die Dunkelheit und stellte fest, dass sein Becher leer war. Nach kurzen Zögern nahm er den Becher, an dem Frutolf nur genippt hatte, und trank. Als der Subprior die Brüder zur zweiten Stunde zum Matutin weckte, hatte Hatto gerade genug geschlafen, um seinen schweren Kopf zu spüren. Natürlich hätte er im Bett bleiben können, doch er wollte nicht, dass all diese jungen Mönche, die ihn noch nicht kannten, als ersten Eindruck von ihm die Vorstellung behielten, er sei für den Tagesablauf eines Mönchs schon zu sehr verweichlicht. Der Chor des Münsters war von 3 Kerzen erleuchtet, und Frutolf als Bruder Kantor stand bereit, um nach dem Credo und dem Paternoster die Lobgesänge anzustimmen. Seine Stimme war immer noch schön, doch Hatto musste mehr als beabsichtigt getrunken haben, denn sie hallte in seinem Kopf unangenehm wider. Als die Reihe an den Abt kam, den Segen zu sprechen, trat sein langjähriger Stellvertreter wie selbstverständlich vor, ehe er sich eines Besseren besann und verlegen zu Hatto blickte. Hatto sprach den Segen und wurde sich bewusst, dass er nicht mehr genau wusste, wann er das letzte Mal zum Matutin aufgestanden war. Als Bischof und Regent hatte er wohl manchmal ganze Nächte durchgearbeitet, aber die frühmorgendliche Andacht hatte nicht mehr zu seinem Alltag gehört. Bis die Morgendämmerung kam und es Zeit für die Laudes wurde, hatte sich zumindest das Pochen in seinem Kopf gebessert und er fühlte sich in der Lage, das Hochamt zu leiten. Danach wollte er sich in sein Gemach zurückziehen, um sich für den Tag wärmer anzukleiden. Schließlich hatte er vor, bis nach Oberzell zu spazieren, um nach dem Bau der St. Georgskirche zu sehen. Der Subprior räusperte sich.
»Vater und Bischof, willst du denn nicht in den Kapitelsaal mit uns kommen, um die Übertretungen zu beurteilen?«
Genau das hatte er eigentlich vermeiden wollen. Doch nun blieb ihm nichts anderes übrig, als voranzuschreiten und mit anzuhören, wie nach einer Rezitation aus der Ordensregel die Namen jener Brüder verlesen wurden, die sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten. Die Brüder traten der Reihe nach vor, um ihre Reue zu bekennen und ihre Strafe entgegenzunehmen. Hatto musterte einen, der ihm kaum dem Novizenalter entkommen zu sein schien und dem vorgeworfen wurde, während der Rezitationen mehrfach laut gelacht und einen Mitbruder zum Schwatzen angestiftet zu haben. Er fragte sich, ob er selbst je so jung gewesen war. Die ganze Zeit über schaute Bruder Frutolf dabei Hatto direkt an. »Liebe Brüder«, fragte der Prior, »gibt es noch jemanden, der eine solche Klage erheben kann?« Jeder Bruder durfte einen anderen wegen eines Vergehens gegen die Regeln des heiligen Benedikt oder ob einer allgemeinen Sünde anklagen. Frutolf stand auf. Und einen Herzschlag lang war sich Hatto bewusst, dass der Kantor tatsächlich so tollkühn sein könnte, jetzt und hier so etwas wie »Ich klage unseren Abt Hatto an« von sich zu geben. Er konnte Frutolfs sardonisch klingende Stimme förmlich hören, wie sie Hattos Sünden auflistete. Abt von 4 Abteien, die er alle 4 vernachlässigte, was ihr geistiges Wohlbefinden betraf, denn wie hätte ein abwesender Abt wirklich ein Vater in Christo für die Mönche sein können? Und das Vergehen gegen die Armut war offensichtlich bei einem Mann, der wie ein Fürst reiste, der er mittlerweile war. Was den Gehorsam betraf, so war Hatto keinem weltlichen Herrn mehr gehorsam gewesen, seit er selbst das Reich regierte, und keinem Geistlichen, seit er entschieden hatte, nicht mehr auf das zu hören, was aus Rom kam, wo der Papst eines Jahres der ermordete Sünder des Nächsten sein konnte. Und dies waren nur die Verstöße gegen seine Gelübde als Mönch. »Ich klage mich selbst an«, sagte Frutolf stattdessen, während er sich bis zum Gürtel entkleidete, wie es für die Büßenden üblich war.
»Ich bin schuldig der Sünde des Neides, schuldig wieder das 10. Gebot.«
Der Subprior, der vom Prior die Peitsche bekommen hatte, um die sündigen Mönche zu geißeln, wartete, doch da Frutolf nichts weiter sagte, schlug er zu. »Wie es die Regel gebot«, rief Frutolf,
»durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ich will mich bessern.«
Sein Oberkörper war der eines älteren Mannes, hagerer als Hattos eigener, sehnig und mit einer fleckigen Haut. Der Subprior beließ es bei 3 Schlägen ohne große Wucht, doch Hatto musste sich zusammenreißen, um nicht jedes Mal zusammenzuzucken.
»Tja, und wenn Sie herausfinden wollen, was der wahre Grund für Hattos Rückkehr auf die Reichenau war, was er eigentlich beichten möchte, dann müssen Sie das Buch lesen.«
Ja, wunderbar. Lieben Dank, Frau Kinkel, für die wunderbare Lesung. Und ja, es stellt sich natürlich die Frage, was hat Sie an Hatto so fasziniert, dass Sie ihm eine eigene Geschichte gewidmet haben? Aber Sie haben ja auch noch weitere Geschichten zu diesem Buch beigetragen. Vielleicht berichten Sie ein bisschen, was hat Sie so an dem Kloster Reichenau in den letzten Monaten der Beschäftigung besonders fasziniert, erschien besonders spannend? Lassen Sie uns teilhaben.
Also mich haben natürlich nicht nur die Themen der 2 Geschichten, über die ich selbst verfasst habe, fasziniert, sondern die große Reiche des Stoffes, den diese 1300 Jahre mir geboten haben. Deswegen habe ich ja auch zugesagt, an diesem Projekt mitzuwirken. Als ich mich einmal eingelesen hatte, habe ich so viele interessante Personen, widersprüchliche Ereignisse gefunden, die für mich als Romanautorin einfach sehr, sehr, sehr reizvoll waren. Und als es darum ging, diesen Kurzgeschichtenband zusammenzustellen, habe ich dann versucht, diese 1300 Jahre auf etwa 4 Seiten voller Vorschläge zu möglichen Kurzgeschichtenthemen zu destillieren. Ich glaube, das sind dann so fast 33 geworden, mit denen ich dann zu meinen Kolleginnen und Kollegen ging, um sie für die Mitarbeit zu gewinnen. Und ich sagte von Anfang an, ihr könnt euch zuerst die Themen aussuchen, die euch am meisten interessieren, denn ich bin an allen so interessiert, dass ich weiß, ich kann jedes Thema schreiben. Als es dann soweit war und alle anderen ihre Wahl getroffen hatten, da war es dann so, dass ich mich mit dem Verleger zusammengetan habe, gesagt habe, wie gesagt, deswegen habe ich ja diese Themen aufgeschrieben. Ich würde sie alle gerne schreiben, aber das geht natürlich nicht. Suchen Sie sich aus, was Sie am liebsten hätten. Und es war dann tatsächlich der Verleger, Herr Rüth, der von all meinen Themenvorschlägen am liebsten die Hatto-Geschichte einerseits und die Geschichte über Markus von Knöringen und den Prior Gregor Dietz andererseits sich gewünscht hat. Und das hat mir auch selbst sehr gut gepasst, denn das sind sozusagen zwei Extreme. Hatto war tatsächlich der mächtigste Abt, den die Reichenau überhaupt hervorgebracht hat. Zu diesem Zeitpunkt war das Reich von Karl dem Großen zwar am Bröckeln, es war nur noch das Ostfränkische Reich, soweit es die Bewohner der Reichenau betraf, übrig geblieben, aber nur ist in Anführungszeichen, das war immer noch ein gigantisches Territorium. Hatto hatte zwar als Abt der Reichenau angefangen, aber hatte drei weitere Abteien inzwischen gewonnen, die er als Abt verwaltete. Und er war Erzbischof von Mainz geworden, was damals hieß, er war der Erzbischof, der das Recht hatte, Könige zu krönen. Das ist ja erst später auf die Erzbischöfe von Köln übergegangen. Dadurch, dass der letzte Karolinger ein Kind war, war er eben ein paar Jahre lang Regent. Er hat eine unglaubliche Macht ausgeübt, weil aber Hatto ein Geschöpf der Frühzeit der Reichenau war und ganz bestimmt nicht Mönch wurde mit dem Endziel, ich möchte einmal Regent des Ostfränkischen Reiches werden, habe ich mich gefragt und war neugierig, wie hat sich das auf ihn ausgewirkt? Er war, wie man aus seinem Lebenslauf sehen kann, ein sehr kompetenter Machtmensch. Er war es aber in einer absoluten Krisenzeit, in der auch verzweifelte Winkelzüge notwendig waren, um das Ostfränkische Reich noch zusammenzuhalten. Und es war nicht das Ziel, mit dem er sein Leben begonnen hatte. Dass er diesen letzten Besuch nochmal auf der Reichenau gemacht hat, hat mich auch eben neugierig gemacht. Ich habe mich gefragt, wie konfrontiert so jemand sich selbst damit, mit dem, was er getan hat, mit dem Ideal, was er früher einmal gehabt hat? Was sind die Schlussfolgerungen, die aus seinem Leben zielt? Und ich wollte ihm eben einen Antipoden geben, in Gestalt eines Mönchs aus seinem eigenen Alter, der eben die gegenteilige Entscheidung getroffen hat, der bei diesem Armutsideal von Benedikt geblieben ist, und das erschien mir eine vielversprechende dramatische Konstruktion. Das absolute Gegenpol zu Hatto als mächtigsten Abt der Reichenau war dann zweifellos Markus von Knöringen, der letzte Reichsabt, was heißen soll, er war der letzte Abt der Reichenau, solange sie noch unabhängige Reichsabtei war. Das war eine absolut erbärmliche Gestalt. Ich habe keinen Historiker getroffen, der das Geringste für ihn übrig hat. Er hat sehr viel Schaden angerichtet. Er ist auch nur deswegen Abt ursprünglich geworden, weil zu diesem Zeitpunkt ganze zwei, einschließlich seiner selbst, adlige junge Mönche übrig waren, als er das erste Mal zum Abt gewählt wurde von seinem Mitadligen. Kaiser Maximilian hat damals dann dafür gesorgt, dass 12 nichtadlige bürgerliche Mönche aus Augsburg und Zwiestetten auf die Reichenau kamen, um nochmal das Kloster wirklich praktisch de facto neu zu gründen, zu reformieren. Und die haben auch wirklich ihr Bestes getan. Aber der Knöringer war natürlich mit dem Adel am Bodensee verwandt, verschwägert und so weiter, hat auch vor Waffengewalt nicht zurückgeschreckt und hat sich wirklich insgesamt dreimal abkaufen lassen, dass er von seinem in Anführungszeichen Recht als Abt zurücktrat und bürgerliche Äbte anerkannte. Und bei dem dritten Mal war es so, dass er sich von dem Erzbischof von Konstanz die Abtei hat abkaufen lassen und tatsächlich selbst noch mit dem Abtei Silber verschwunden ist. Das ist nicht übertrieben, sondern das hat er gemacht. Er hat das Silber auch noch eingesackt. Sein Gegenstück ist der Prior, der zu den bürgerlichen Mönchen gehörte, die nochmal auf die Abtei gekommen waren, um zu versuchen, sie zu reformieren. Der hieß Gregor Dietz, der wirklich wie ein Don Quixote des späten Mönchtums für alles versucht hat, um nochmal das Ruder herumzureißen, und der auch danach nicht aufgegeben hat, sondern weiter auf der Reichenau tätig war. Also auch wieder ein Gegenpol. Aber die Zeit war natürlich auch eine völlig andere. Die von Hatto, das war die aufstrebende Blütezeit der Reichenau, auch wenn es im Ostfränkischen Reich finster zuging. Für die Reichenau war das eine kulturelle Blütezeit. Wohingegen die Zeit, in der Markus von Knöringen und Gregor Dietz lebten, das war die Reformationszeit, das war die Renaissance. Das Mittelalter war vorbei. Luther war schon passiert. Kaiser Karl V. herrschte, in dessen Reich bekanntlich die Sonne nicht unterging, aber in seinem eigenen Empfinden nach zerbrach die Christenheit in dieser Zeit. Das ist das völlige Gegenpol. Und eben die Reichenau war geschrumpft auf das absolute Minimum. Sämtliche Reformbesuche waren nicht zuletzt durch Menschen wie Markus von Knöringen gescheitert. Und was macht das mit einem Mönch, wenn er in dieser Endzeit lebt? Wie schafft er es trotzdem noch, die Kraft zu gewinnen, weiterzumachen? Denn die eigentliche Hauptfigur in meiner Geschichte ist ja eben Gregor Dietz. Das war der Grund, warum ich mich sehr gefreut habe, auch dieses zweite Thema als Gegenpol dazu schreiben zu können. Dann ist es so, dass die Kolleginnen und ich wirklich alle unterschiedliche Themen gewählt hatten und dadurch auch die ganze Bandbreite der Geschichte und der sozialen Stände rüberkommt, die notwendig war, um die Reichenau diese 1300 Jahre lang leben zu lassen. Einige Kolleginnen haben sich die Weinbauern und Bäuerinnen, die Fischer vorgenommen und aus deren Perspektive geschrieben, ohne die es die Reichenau ja nie gegeben hätte. Andere haben sich eher humoristische Themen rausgesucht. Sabine Ebert hat von Anfang an die Anekdote im Sinn gehabt, die von dem St. Galler Mönch Notker Labeo, dem Sprachgelehrten, überliefert wird, der in der Geschichte auch einer der Beteiligten ist, über die Rivalität zwischen St. Gallen und der Reichenau und dem Versuch, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit Behauptungen. Wie gesagt, Notker hat das selbst überliefert. Die St. Galler haben gesagt, bei uns gibt's Morcheln im Januar, wohingegen die Reichenauer Angaben, dass die Fische bei ihnen absolut riesig sind. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die St. Galler gesagt haben, ja, dann zeigt uns die Gräten, hier sind unsere Morcheln. Das ist also eine überlieferte Anekdote und die ist der Kern, um die die Kurzgeschichte gewonnen wurde. Dann gibt es bitterernste Geschichten, unter anderem natürlich auch eine von dem berühmten Doppelmord, der hier 1135, 36 auf der Reichenau stattgefunden hat, wo innerhalb eines einzigen Jahres nicht nur einen, sondern zwei Äbte, nämlich Ludwig von Pfullendorf und Ulrich von Zollern, ermordet wurden. Ich kann mich erinnern, als ich damals die möglichen Themen zusammenstellte, da schrieb ich an dieser Stelle, wo ist William von Baskerville, wenn man ihn braucht? Aber im Ernst, das schreit doch nach einer Ermittlergestalt und das sollte möglichst kein Mönch der Reichenau sein, sondern lieber ein Außenseiter, vielleicht eine Außenseiterin, denn die Abtei wurde ja auch von Pilgerinnen, von Nonnen besucht und daraus hat dann Carmen Meyer eine wunderbare Geschichte gemacht, in der die Nonne Adelindis ermittelt und das Geheimnis um die beiden ermordeten Äbte aufklärt.
Also wir sehen eine wirklich bunte Bandbreite, nicht nur über die Jahrhunderte hinweg, sondern auch ganz verschiedene Erzählweisen und Genres, die da quasi angesprochen werden. Sie haben aber auch noch in anderer Weise an der großen Landesausstellung mitgewirkt und die ist dann auch, also das Buch ist auch zu einem, finde ich, sehr fairen Preis zu erwerben, aber die andere Möglichkeit ist ja auch tatsächlich dann ab April kostenlos abzurufen, denn im Rahmen unserer Ausstellungs-App haben Sie fiktive Dialoge mit historischen Figuren geschrieben, die haben wir als eine Art kleines Hörspiel vertonen lassen und ja, mit Frau Kinkel auf den Ohren könnt ihr dann über die App auch die Insel erkunden. Also da gibt es verschiedene Dialoge, die bestimmten Orten zugewiesen sind. Da kann man sich dann so ein bisschen in die Geschichte der Reichenau reinhören am Originalschauplatz, was ich persönlich auch sehr attraktiv finde. Vielleicht dazu noch kurz, was war da so Ihre Grundidee, an diese Dialoge heranzugehen?
So sehr ich Audioguides schätze, nicht nur auf der Reichenau, sondern überhaupt, es ist nun mal so, dass Sachtexte manchen Leuten zum einen Ohr rein und zum anderen rausgehen und dass es leichter ist, sich auf emotionale Texte und dramatische Situationen zu konzentrieren und das im Gedächtnis zu behalten, was einem auf diese Weise erzählt wird. Und da dachte ich mir, was ist, wenn ich versuche, die wichtigsten Inhalte, was sich an einem bestimmten Ort ereignet hat oder wer da eigentlich begraben ist, zu vermitteln durch dramatische Situationen zwischen mehreren Beteiligten. Das geht dann für die Zuhörer gleichzeitig an Kopf und an Herz. Und sie erleben, dass Geschichte ja nichts Trockenes war, nichts Abstraktes für die beteiligten Personen, sondern Teil ihres eigenen Lebens, bei denen es für viele Leute auch eben um das Allerwichtigste für sie, für Kerninhalte ihres Lebens gegangen ist. Und so etwas vermittelt man am besten in Dialogsituationen. Das können, aber müssen nicht Streitsituationen sein. Also es kann aber auch ein Wiedersehen sein, auf das man lange gewartet hat. Oder ich habe zum Beispiel jemanden, der in dem Kurzgeschichtenband nicht vorkommt, Gallus Oehm, dem wir alle sehr viel verdanken, die wir uns mit der Geschichte der Reichenau beschäftigen, denn er hat die erste deutsche Chronik verfasst. Gallus Oehm war tatsächlich der Sohn einer Hörigen der Reichenau, also einer Bäuerin und eines Priesters. Und das ist eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Und so habe ich Gallus Oehm und seine Mutter als die beiden gewählt, die sprechen. Gallus Oehm lebte in dieser letzten Reformphase und hat auch in seiner Chronik den Abt Friedrich von Wartenberg, der einer der Reformäbte war, als den zweiten Pirmin bezeichnet, also den zweiten Klostergründer, und war begeistert von ihm. Aber ich dachte mir, seine Mutter ist vielleicht anderer Ansicht, denn es war dieser Abt, der dafür gesorgt hat, dass der Vater ihres Sohnes, der zuerst einmal nicht Priester war, Priester wurde und damit eine Ehe mit ihm unmöglich. Und damit haben wir eine emotional packende Situation zwischen Mutter und Sohn, in der ich gleichzeitig etwas Wichtiges über die Reichenau zu dieser Zeit erzählen kann. So etwa funktionieren die Dialoge.
Ja, wunderbar. Also wie gesagt, wir bieten da über die App unter anderem, aber auch in der großen Landesausstellung selbst zahlreiche Zugangsweisen an, über die man sich mit der Reichenau und ihrer Geschichte beschäftigen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, da entsprechend vorbeizuschauen. Und ich darf mich an dieser Stelle, Frau Kinkel, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns einerseits einen Auszug gelesen haben und auch ein bisschen Einblick geboten haben in Ihre Arbeit.
Es war mir eine Freude.
Wie am Anfang schon erwähnt, habt ihr die Möglichkeit, eines von drei signierten Exemplaren des Buches Reichenau, Insel der Geheimnisse zu gewinnen. Dazu nehmt ihr ganz einfach über Social Media teil. Also es wird sowohl auf Facebook als auch auf Instagram gibt es wieder unseren typischen Episoden-Post, unseren Folgen-Post, wo wir auf die jeweilige Podcast-Folge aufmerksam machen. Und ihr könnt ganz einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr erstens dem Badischen Landesmuseum auf Facebook oder auf Instagram folgt, indem ihr diesen Beitrag dann liked, also mit einem Gefällt mir ausstattet, und indem ihr in den Kommentaren einen Freund, eine Freundin von euch markiert und ihr davon berichtet, zu welchem Klosterthema ihr schon immer mal einen historischen Roman lesen wolltet. Also lasst uns da teilhaben, was aus eurer Sicht noch eine Lücke in der Landschaft der historischen Romane ist, und mit ganz viel Glück könnt ihr dann auch eines dieser von Frau Tanja Kinkel signierten Exemplare gewinnen. Die ganze Verlosung wird 2 Wochen ab Veröffentlichung der Podcast-Folge andauern. Also wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt einschaltet, dann grämt euch nicht. Das entsprechende Buch ist natürlich immer noch zu erwerben, aber da lohnt es sich dann, möglichst zeitnah immer die Podcast-Folgen zu hören, damit ihr da auch an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und vielleicht haben wir an anderer Stelle ja auch nochmal ein Gewinnspiel für euch. Ich wünsche euch da ganz viel Glück und freue mich, wenn viele von euch mitmachen. Wenn ihr da draußen nun Interesse habt, euch weiter mit der großen Landesausstellung zu beschäftigen, dann kennt ihr es inzwischen bereits. Wir geben euch die Ausstellungswebsite natürlich in die Shownotes. Da findet ihr alle aktuellen Informationen zu der Ausstellung, zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen etc. Das Badische Landesmuseum findet ihr darüber hinaus natürlich auch auf Social Media. Facebook und Instagram sind da eure Hauptanlaufpunkte. Und ihr könnt natürlich auch das Buch von Frau Tanja Kinkel in unserem Museumsshop erwerben oder bereits vorher auch online tätig werden, wenn ihr es quasi schon mitbringen wollt und euch auf der Anreise da ein bisschen einlesen wollt. Also Reichenau, Insel der Geheimnisse, ist da auf jeden Fall verfügbar und geben wir euch auch als entsprechenden Link zur Verlagswebseite dann auch ebenfalls in die Shownotes. Wenn ihr Lust habt, euch weiter mit Geschichte über Podcasts zu beschäftigen, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder ihr schaut bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei und mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.